ARD. Euer Präventionspodcast proudly presents Markus. Die Folge ist unsere Hommage an alle Eltern, die sich fragen, was habe ich falsch gemacht? Warum nimmt mein Kind jetzt Drogen? Unsere Erfahrung, wenn das Elternhaus stabil, unterstützend und fördernd war, dann kommen die meisten Teenager, die was ausprobieren, auch aus dieser Phase wieder raus, ohne Substanzgebrauchsstörung. Wie eben Markus. Der ist eigentlich als Kind schon auf sein Schlagzeug abgefahren. Sein Freundeskreis war aber mehr auf Konsum aus. Als Markus als Teenie merkt, dass sein Leben sich irgendwie nur noch darum dreht, findet er von alleine den Weg weg von den Drogen zurück zur Musik. Diese Folge ist explizit kein Tipp, Drogen zu nehmen, denn das Gehirn wächst noch, bis es etwa 25 ist und jede Form von Konsum beeinflusst, wie es sich entwickelt. Hilfe und Anlaufstellen zum Thema Konsum gibt's in den Shownotes. Und für alle, die uns live sehen wollen, gibt's hinten raus noch Infos zum Podcast-Festival in Nürnberg.
Also es ist super gut für Meditationssessions.
Wir sind ja ein auditives Medium so.
Kann man mal ein paar Töne reinspielen.
Ein paar Töne reinspielen.
Das ist richtig mindblowing, glaube ich. Nicht nur in deinem Bereich, in jedem Bereich, wenn jemand etwas findet und man damit auch noch Geld verdienen kann.
Immer mehr wirst du so Teil von dieser Stadt und du gehörst einfach so dazu. Und dann hast du halt so ein geiles Tool wie Musik machen, was zumindest den allermeisten Menschen was gibt.
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR 3.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge GJH, der Gangster, der Junkie und die Herrin. Staffel 4, ich dachte, es wäre eine gute Idee. Wir freuen uns riesig, dass du eingeschaltet hast. Mein Name Roman Lemke, euer Lieblingsjunkie, 21 Jahre gefährliche Konsummuster und ich bin nicht allein am Tisch. Mir gegenüber unsere Herrin Nina Workhardt. Hi.
Hi, ganz genau. Nina Workhardt und seit 10 Jahren Domina.
Oh, du siehst toll aus heute und du bist gut gelaunt und ich habe dich gerettet mit dem Taxi heute.
Absolut, ihr seid fast davon gefahren.
Du warst nämlich sehr verzweifelt, als du gehört hast, wo du hinlaufen musst.
Ich sollte eine halbe Stunde Fußmarsch machen innerhalb von 10 Minuten.
Ja, und das Lustige war, wir haben jetzt geguckt, es sind halt nur knapp 100 Meter. Also irgendwie hat dein Google Maps, das wollte ich dir noch nicht sagen. Oh, wie sie schaut, jetzt funkelt sie mich aber.
Nee, du bist der Marsch, Junge.
Irgendwas, das musste ich komisch gelenkt haben.
Wer ist denn eigentlich die Stimme, die hier so von links einfach reinspringt und irgendwelche...
Maximilian Pollux, Taxifahrer und genau.
Koordinator.
Podcaster. Ich kläre Sachen halt.
Maschine.
Ja, so ein bisschen wie Denzel Washington würde ich mich ja definieren. Also, und wir sind nicht allein. Also, wir haben heute einen Gast, einen gut aussehenden Gast. Hi Markus.
Grüßt euch. Ich bin Markus, Mitte 20 und...
Sag mal mit Mitte 20 schon Mitte 20, weil man nicht mehr das echte Alter sagen möchte?
Also, meine Eltern haben mich begrüßt an meinem 25. Geburtstag mit, so jetzt bist du ein Vierteljahrhundert alt, also...
Okay, verstehe.
Ich glaube, Mitte 20 geht klar.
Hast du das als Lob aufgenommen oder als das?
Es hat mich auf jeden Fall nachdenklich gestimmt.
Ist man in dem Alter schon nachdenklich? Jetzt hör mal auf, also, Nina und ich sind fix und fertig so.
Ich fand 25 perfekt, die Zeit hätte stehen bleiben können ab da.
Ich finde das auch super geiles Alter.
Also, ich habe erst vor 4 Jahren angefangen zu denken.
Und das ist nicht mehr gelungen.
Hey, wo wir gerade bei dem Tipp und ihr wisst, woran es liegt, nämlich an Stoff. Und das ist eine Bombenüberleitung, denn Statistiken zeigen, dass rund 3% aller befragten Jugendlichen, jetzt wissen wir natürlich nicht, wie viele befragt wurden, 15- bis 18-Jährige wurden dort befragt, in Deutschland zumindest einmal in ihrem Leben Speed ausprobiert haben. Und ungefähr jeder Dritte zwischen 11 und 15 hat schon mal Drogen angeboten bekommen. Einer davon ist unser Gast Markus. Du hast auch so früh angefangen und du sagst ja selbst von dir, weil deine Eltern immer zu dir gestanden haben, dachtest du irgendwann, es ist eine gute Idee, Konsum und Dealen gegen Musik einzutauschen.
Absolut.
Oh.
Es ist eine gute Idee, Straßenmusiker zu werden.
Nein.
Okay.
Nee, eigentlich ist das ein mega geiler Beruf, weil du gehst einfach mit deiner Leidenschaft raus auf die Straße, du bewegst die Menschen. Du gibst denen den Raum, dir zuzuhören und machst, was du möchtest und verdienst auch noch Geld dabei. Du kannst an Orte gehen, die du sonst vielleicht nicht gesehen hast, wo du vielleicht noch nie warst. Und ich liebe halt die Simpelheit im Leben und ich liebe dieses vagabunden Leben. Ich liebe es, unterwegs zu sein, nur mit einem Auto, mit einer Matratze drin und einfach so morgens aufzustehen, irgendwo in der Natur zu sitzen, irgendwie den Sport zu machen, morgens deinen Kaffee zu trinken, was zu frühstücken. Die Leute kommen vorbei, die gehen gerade wandern oder sonst irgendwas und die gucken so, ey, was machst denn du hier eigentlich? Und du bist so, ja, ich lebe hier einfach.
Digga, das fühle ich hart. Kurz vor der Aufnahme der vierten Staffel bin ich nochmal eine Woche Radreise durch Dänemark gefahren. Einfach, weil ich es auch feiere. Auf dem Fahrrad unterwegs sein, so der Weg ist das zielmäßig frei.
Hast du dabei auch gesungen und musiziert?
Unter der Dusche, ja.
Nee, aber jetzt, also mal der erste Eindruck war ja tatsächlich so, diese Straßenmusiker, da denkt man, das verbindet man jetzt vielleicht auch häufiger mit Obdachlosigkeit zum Beispiel, als man müsste. Mhm. Also ich weiß gar nicht, wie viele Kollegen sozusagen von dir jetzt wirklich obdachlos sind. Wahrscheinlich die allermeisten haben ja tatsächlich eine Unterkunft, ne? Und, oder?
Also ich kenne keinen einzigen, der obdachlos
genau.
ist.
Genau, ja, ja, ja. Wir fangen jetzt gleich nochmal vorne an, weil dein Leben war auch davor schon interessant. Wenn ich das nämlich jetzt so höre, so, und ich mache mein altes Gehirn, ich weiß noch, dass ein Freund von mir, der kann Mundharmonika spielen. Mhm. Und wir saßen so im bayerischen Knast und haben irgendwie über die Münchner Straßenmusikerszene was gesehen. Nicht Mundharmonika, Ziehharmonika, die große.
Das ist ja noch krasser.
Die große kann der spielen. Und dazu ist er noch ein gut aussehender blonder Junge.
Also Junge im Sinne von, der ist wirklich nicht alt, weil das ist ja, ein Instrument, was man eher so von...
Damals war der Mitte 20, wie ich im Knast und konnte das schon.
Und hat ja auch immer karierte Hemden und Holzschuhe an.
Wenn der eine Lederhose sich geholt hätte, anstatt Drogen zu verkaufen und ein Hemd und hätte mit seinem guten Aussehen in der Münchner Fußgängerzone Ziehharmonika gespielt, dann hätte er richtig, richtig Kohle gemacht. Auch
ey,
noch.
Das ist ein
und schau, ziemlich und guter... Markus nickt.
Ja, wollte gerade sagen. Das ist ein ziemlich guter Aspekt. Wie ist es denn überhaupt da hingekommen? Bist du morgens wach geworden mit 5 und hast gesagt, boah, Straßenmusiker, genau mein Ding?
Überhaupt gar nicht. Hm. Das war bis vor 2 Jahren überhaupt gar nicht in meinem Kosmos. Das war überhaupt gar nicht in meinem Orbit. Ich habe schon immer Musik gemacht. Ich habe früh angefangen, als junges Kind Schlagzeug zu spielen. Mhm. Und das hat mich auch immer begleitet. In den wilden Phasen dann war es eher weniger präsent. Und ich hatte auch nie so den Kreis an Freunden, die auch musiziert haben. Und so war das eher so ein Hobby, was ich einfach für mich so gelebt habe. Und erst so vor 2, 2,5 Jahren habe ich neue Menschen kennengelernt, die in meinen Kreis gesteppt sind und die das gelebt haben. Die Musiker waren insgesamt.
Schlagzeug ist immer das Geschenk, wo ich so im Kopf habe, das so, das schenkt die Tante, die Eltern eigentlich gar nicht so mag. Hier ist dein Schlagzeug, dem Kind. So,
weißt du, Pascal, du weißt, worauf du dich freuen kannst?
Nee, bei mir war das wirklich, okay, der Junge, der braucht was, wo er sich auspowern kann. Der braucht eine Beschäftigung. Gleichzeitig haben meine Eltern schon gemerkt, dass ich ein musikalisches Interesse habe und hatte. Und ich glaube, mit 7 Jahren habe ich angefangen, Schlagzeug zu spielen. Und davor war ich schon, sobald ich irgendwo ein Schlagzeug nur gesehen habe, war ich so, oh mein Gott, da. Und ich war total interessiert und gleichzeitig hat es einfach total zu meiner Art gepasst. So einen rebellischen jungen Menschen, ich war voller Energy, ich war voller Tatendrang, ich habe das gebraucht. Das war das absolut richtige Instrument für mich. Mhm. Und das hat auch gewirkt.
Schlagzeug verbinde ich so automatisch irgendwie mit Rock, Hardrock und so?
Total. Also... meine erste Lieblingsband, die ich richtig zu lieben gelernt habe und die auch einfach total zu mir gepasst hat, waren die Ärzte.
Ah, ja, ja. Und ist auch mit einem sehr prägnanten Schlagzeuger, ne? Also
total.
Bela B. ist ein Monster, glaube ich, oder?
Spielt im Stehen, ja. So, ist total special, singt selber auch. Also ist, ne, die sind ja alle drei irgendwo mit Frontmänner. Und das war total präsent und ich stand dann auch in meinem Zimmer und dann habe ich angefangen im Stehen zu spielen und ich war so, boah, jetzt bin ich auch wie Bela.
Geil. Bela B. habe ich mal getroffen in Hamburg und das war einer meiner peinlichsten Dinger wieder. So, ich habe den getroffen und ich dachte mir, wie hole ich das Foto? Weißt du, ich meine so, weil wir finden den alle gut, ne? Und als Schlagzeuger, ich glaube, findet jeder deutsche Schlagzeuger mag den. Und dann bin ich so hin und ich so, hey, cool, glaubst du, können wir ein Foto machen? Und so, ja, ich so, ja, kein Problem, war super höflich noch. Und dann ich so, ey, ich habe heute Abend selber einen Auftritt in Berlin. Und ich so, was seid ihr denn mal eingestiegen früher bei euren Berlin-Auftritten? Vielleicht kann ich euch eine Hommage. Und er so, herzlich willkommen. Ich so, scheiße, peinlich. Und okay, Baschi, okay. Das war so unangenehm. Ich hätte einfach mein Maul halten sollen. Sorry, Bela B.
Ey, aber genau aus dem Grund habe ich nämlich gefragt, weil Rock wieder, also Musik im Allgemeinen, aber besonders Rock... habe ich eine harte Assoziation zu Substanzen. Wann hast du angefangen, Musik zu machen und kamen da Substanzen ins Spiel?
Tatsächlich kamen die Substanzen total unabhängig von dieser Musik ins Spiel. Mhm. Und bevor ich Substanzen konsumiert habe, war vielleicht irgendwo auch mit meine Droge Rock, Hardrock. Ich habe es geliebt, wenn es abging. Ich habe geliebt, wenn es geknallt hat. Ich saß dann da in der 5. Klasse mit meiner Hardrock-Musik im Ohr und es war da. Und die Leute drumherum waren so, ey, was stimmt mit dem nicht? Was ist da eigentlich los? Und ich so, ey, guck mal, wie krass das ist. Und
hört es nicht.
Ey, es geht voll ab. So.
Ja, aber also okay, wenn es nicht die Substanzen waren. Also was hat dir die Musik gegeben? Was hat?
Ich glaube schon damals hat mir Musik einfach tiefe Emotionen gegeben. Also ich konnte ganz stark in Emotionen reingehen, in Emotionen abtauchen. Mhm. Das hat sich auch nie verändert.
Wie warst du in der Schule? Bist du zurechtgekommen oder eher nicht so?
Also ich würde sagen, in der Grundschule bin ich noch recht gut zurechtgekommen. Da konnte ich ganz gut noch mitlaufen. Und ab der weiterführenden Schule ging es dann ziemlich schnell, ziemlich krass bergab.
Okay.
Wie hat sich das bemerkbar gemacht?
Also bei mir ist auf jeden Fall auch die ADHS-Thematik vorhanden. Roman, deine Folge. Ich habe, glaube ich, bei 95% der Sachen innerlich so krass genickt und zugestimmt. Also, oh mein Gott, das bin genau ich. Das kenne ich so, so krass. Und es war einfach so, ich hatte irgendwie gerade so es geschafft, aufs Gimmi zu kommen. Und ich habe mich total gefreut. Und meine Eltern waren schon so, oh, ob das der richtige Weg ist. Aber gut, wenn er das unbedingt möchte, probieren wir das aus. Und da ging es halt dann so richtig ab, ne, weil da so das Frühpubertäre dann mit reingekommen ist. Und ich war laut, ich war stürmisch, ich wollte Aufmerksamkeit. Das war alles da und gleichzeitig hatte ich auch immer das Gefühl, ey, ich werde nicht verstanden. Ich hatte das Gefühl, sobald ich auf diese Schule gekommen bin, ich hatte einen super Grundschullehrer, der hatte eine klare Linie. Bei dem konnte ich einfach super gut mitlaufen, weil der war super nah für mich. Und dann auf dem Gimmi hat sich das einfach sehr krass verändert. Gerade Gimmi, da wird eh extrem aussortiert. Mhm. Das ist halt friss oder stirb letztendlich. Und so hat mir das gefehlt. Mir haben die Bezugspersonen gefehlt. Ich habe eigentlich jemanden gebraucht, der mir eine klare Linie geben konnte. Der aber auch nahe war für mich als Mensch.
Für alle, die die Episode nicht gehört haben und sich gerade fragen, was? Hört euch gerne die letzte Folge der letzten Staffel an, dann wisst ihr ein bisschen mehr, was wir hier gerade meinen.
Das, was du geschildert hast, sind ja hervorragende Eigenschaften für einen Musiker, ganz schlechte Eigenschaften für einen Schüler. Ne? Also laut sein und Aufmerksamkeit brauchen, kommst in der Schule nicht zurecht. Jetzt hast du hier die ADHSler, die dann versucht haben, sich selbst zu medikamentieren, um irgendwie reinzupassen. Hast du auch solche Erfahrungen gemacht?
Auf jeden Fall. Also meine erste Substanz, die ich konsumiert habe, war Tabak. Das war ungefähr mit 12.
Der Klassiker.
Und wo die Idee von außen kam, war ich direkt so, ja Mann, da bin ich dabei. Geil,
rauchen.
Das passt perfekt zu mir.
Ich muss Raucher werden.
Das qualmt und ich bin auch Rockmusiker.
Ja, voll geil. Das war so direkt
beim Schlagzeug spielen.
Kannst du dich noch an die Situation erinnern?
Ich kann mich total an die Situation erinnern. Wir standen dann so irgendwo im Gebüsch, ne? Der eine hatte Zigaretten dabei von seinen Eltern und haben mir so diese Kippe gepafft und ich war so, okay, wir machen das jetzt und das ist geil, weil es ist so verboten, aber was soll dieses Rauchen jetzt so? Also, was passiert da jetzt?
Was macht man dabei?
Was macht man jetzt dabei? Genau, was ist da jetzt?
Und hat es geschmeckt?
Absolut nicht. Total eklig.
Kippe hat niemand genossen, ne? Natürlich. Und dann trotzdem weitergemacht.
Also es schmeckt ja auch nicht. Also manche sagen, ja, jetzt ein Kippchen schmeckt so gut. Ja,
die erste nicht.
Wie viel rauchst du alle?
Ja, nicht. Also vor allem die ersten Male war dann Puffen und irgendwann kam das auf Lunge rauchen dazu. Alter, es hat die ersten 20, 30 Zigaretten gebraucht, bis ich nicht mehr gehustet habe. Also ich verstehe auch bis heute nicht, wie man das dann so durchgezogen hat. Warum, wieso?
Wozu, ja, das verstehe ich auch nicht.
Purer Wille.
Ist so.
Es war wirklich einfach purer Wille. Es war so, ich möchte das können.
Ja.
Und waren die aus deiner Klasse?
Ja.
Also ihr habt als kleine Clique angefangen, oder?
So sieht's aus, ja. Wir haben uns direkt gefunden, so ist es. Die Leute, die so ein bisschen mehr vom Scheißdreck machen sind in der Klasse, die finden sich meistens immer ziemlich schnell zusammen. Und uns hat auch das Skateboardfahren verbunden. Ich habe angefangen, Skateboard zu fahren mit 10, 11. Das war eine Leidenschaft, die wir geteilt haben. Und so sind wir da ziemlich schnell zu so einer kleinen Clique zusammengewachsen, obwohl die sich auch ziemlich schnell wieder getrennt hat. Weil die 7. Klasse habe ich dann schon wiederholt. Und da war das auch ziemlich schnell vorbei.
Was war dein miesester Trick beim Skateboardfahren?
Der mieseste oder der beste?
Der beste, der meint der beste.
Ist wahrscheinlich der Trayflip.
Schon mal, den kenne ich nicht mal.
Ich auch nicht.
360 Kickflip. 360 Kickflip.
Ah, wirklich krass. Er ist nicht schlecht.
Ist gut. Geiles Teil. Ich war nie ein super guter Skater.
Ja, aber 360 Kickflip ist auch schon, muss man auch
sagen. Kann nicht alles können. Drummer sein, Skater sein, cooler Raucher sein.
Es sind aber alles individuell. Also auf eine gewisse Art ist es schon so ein.
Es passt.
Es passt.
Es passt. Obwohl jetzt Musik natürlich ein Mannschaftssport sein kann oder so, ist es trotzdem. Ja. Also Schlagzeug, Skateboard fahren, das passt schon sehr gut zusammen. Bist du eher Stadt oder eher Land aufgewachsen so?
So ein gutes Mittelmaß, würde ich sagen, aber schon eher ländlich.
Okay, aber
ländlich.
Dann wird auf jeden Fall nichts gesoffen.
Auf jeden Fall,
so,
ja, so war's.
Saufen führt zu schlechterem Skateboardfahren auf jeden Fall auch und auch nicht zu besseren Schulleistungen. Wie ging es weiter bei dir?
Also in der 7. Klasse, die habe ich wiederholt. Mhm. Für mich war das so, in der 5. Klasse haben wir viel Wiederholungsstuff gemacht und wir hatten einen Lehrer, der uns sehr gut auf die Schule vorbereitet hatte und sehr viel Stoff mit uns gemacht hatte. Und ich musste in der 5. Klasse gefühlt nie was daheim machen. Ich musste keine Hausaufgaben machen, ich musste nichts großartig erledigen. Und das hat sich bei mir total krass eingebrannt. Oh, ich muss nichts mehr machen für die Schule. Und dann ab dem Moment, wo eigentlich neuer Stoff dazu kam, ging bei mir gar nichts mehr. Habe ich nichts mehr gemacht. Das habe ich noch bis zur 7. hingekriegt und in der 7. dann irgendwie mit 5 Fünfern von 8 Noten ging es dann in die 2. Runde. In der Klasse, wo ich überhaupt gar keinen Zugang zu den Leuten hatte. Und natürlich haben sich die Noten auch nicht verbessert, weil das Setting ist dasselbe geblieben. Ich habe zudem einfach in der Zeit auch schon viele Bad Experience dann mit der Schule gehabt und hatte überhaupt gar keine Kraft und gar keine Lust mehr, dahin zu gehen.
Krass. Als Teenie ist es ja eh alles anstrengend genug, das eigene Leben, Identität, wer bin ich? Und wenn man dann auch in einer Klasse ist, mit der man nichts am Hut hat oder auch Lehrer hat, die irgendwie keinen Draht zu einem finden, dann fallen die Gründe so langsam alle weg, weswegen man da noch hingeht, ne? Oder weswegen man sich Mühe geben könnte.
Die Schule war auf jeden Fall der schlimmste Bad Trip meines Lebens.
Meiner auch. Ich habe immer noch eine PTBS von Schule, glaube ich.
bei mir hat es Knast gerade gerückt später. Ja. Also, aber
überschrieben quasi.
War Knast, das ist aber bei Schule beschissen. Ja.
Wie sah dein Tagesablauf aus, als du dann die 2. Ehrenrunde, sagt man ja, gedreht hast, aber gemerkt hast, ey, das ist hier irgendwie so nicht mehr so richtig meins, ich komme nicht mehr so ganz klar, ich rauche und ich trinke. Wie hat sich dein Tagesablauf entwickelt?
Also zu diesem Zeitpunkt habe ich noch nicht regelmäßig Alkohol getrunken, aber regelmäßig geraucht. Das heißt, erstmal aufstehen, in die Schule laufen, erstmal eine Kippe rauchen, dann dort ankommen. Wie gesagt, gefühlt überhaupt gar keinen Zugang zu irgendjemandem dort zu haben. Weder zur Schule noch zu den Klassenkameraden. Und ich weiß gar nicht, was ich in dieser Zeit danach gemacht habe, ehrlich gesagt.
Spannend.
Es ist eigentlich nur, dieser Ort ist präsent und diese Frage nach Identität. Wer bin ich? Und gleichzeitig, wenn ich das heute so sehe, habe ich auch immer ganz, ganz viel nach außen versucht zu zeigen, was in mir steckt, wer ich bin, was ein Teil von mir ist. Ich habe mich gefreut, wenn ich habe mich gefreut, wenn ich hingefallen bin beim Skateboardfahren. So, oh geil, der neue Schürfwunde, oh geil, eher der Arm offen, oh, der Arm gebrochen, was auch immer. So, ich wollte auch den Leuten zeigen, dass ich verletzt bin.
Ich schwöre euch, Skateboardfahren ist eine der Sportarten, fast schon wie Kampfsport, wo du dir halt definitiv wehtun wirst und wo das auch so ein bisschen nach außen geht, dadurch dann, dass noch gefilmt wird oder so, hast du vielleicht noch den Sturz, hast noch das und so. Also es ist schon was, was zeigt, dass man innen eigentlich Schmerz fühlt und den drüberlegt, den physischen so. Kenne ich bei ganz, ganz vielen, die fahren.
Weißt du, was du gerade gesagt hast? Das finde ich super spannend. Das beobachte ich bei uns dreien, beobachte ich bei so ziemlich jedem, mit dem ich eine Episode aufgenommen habe zu schwierigen Konsummustern und so. Du hast gerade gesagt, ich wusste nicht, wer ich bin, aber ich wollte nach außen unbedingt zeigen, wer ich bin. Und das ist irgendwie so grotesk und so ein krasser Gegensatz. Wir wissen ja gar nicht, wer wir sind und wollen aber irgendwie zeigen, wer wir sind, obwohl wir es gar nicht wissen.
So. Als würde jemand dann sagen, ach, du bist so und so und man könnte das dann annehmen als, ah ja, okay, das bin dann ich. Als würde das außen einem plötzlich die Antwort geben.
Aber wisst ihr, warum, ich weiß mittlerweile ganz genau, warum bei mir das zu der Zeit so nach außen getragen wurde. Weil in der Zeit versucht wird, massiv dir von außen was überzustülpen.
Das ist wahr.
Es kommen die ersten Vorschläge. Du musst jetzt schon mal, wenn du nämlich durchgefallen bist, Markus, dann war spätestens da auch schon der Druck von zu Hause. Boah, ey, du musst dich jetzt mal langsam, weil aus dir soll ja was werden. Wie soll denn was aus dir werden, wenn du jetzt dein Abi nicht... Und dann merkst du plötzlich, dass die Leute ja auch nicht mehr damit zufrieden sind, dass du Kind bist, sondern du sollst jetzt plötzlich erwachsen. Also ihr wollt jetzt, dass ich in diese Fußstapfen trete, welche auch immer das sein sollen.
Du musst irgendwann mal Verantwortung übernehmen.
Und eine Ausbildung und das alles, das kam dann irgendwie langsam, wurde das Gerede darüber, dass du dir überlegen sollst, auch noch, ich war auf der Realschule damals, da solltest du überlegen, ob du Wirtschaft, Sozial oder ich glaube Mathe oder so, welchen Zweig.
Ich durfte Sport machen.
Ich weiß noch genau, dass ich davor noch nie darüber nachgedacht habe, bis die mir diese Frage stellt. Und ich so, oh, ich habe keine Antwort. Und die so, ja, reicht morgen auch noch so gefühlt. Und ich so, hä?
Ich brauche ein Jahr Zeit.
Erstmal zwei rauchen.
Apropos Rauchen, also meine klassische Konsumgeschichte kennt ja jeder, der den Podcast hört. Bei mir kamen dann irgendwann weitere Substanzen dazu. Ungefähr, ja, 8., 9. Klasse so. Wie war das bei dir? Wie hat sich das da weiterentwickelt? Hat es sich überhaupt weiterentwickelt? Weil ich kenne viele, die sagen, okay, legale Substanzen, das ist aber das Höchste der Gefühle.
Also es hat sich auf jeden Fall weiterentwickelt. Alkohol war nicht meine Substanz zu diesem Zeitpunkt. Also es hat zwar gepasst in meine rebellische Art und Weise und ich lasse mir nichts sagen. Und eine der ersten Erfahrungen war, meine Mutter musste mich mit 13 besoffen halt bei der Polizei abholen, so nach dem Umzug, beziehungsweise im Beisein der Polizei. Es war in Baden-Baden in der Innenstadt.
Und oh, auch aufsehenerregend. Wer noch nie in Baden-Baden war, es sieht alles sehr romantisch, idyllisch, gepflegt und schön aus. Wenn dann so ein Rebell von der Polizei seiner Mutter übergeben wird, kann ich mir gerade Bilder vorstellen.
Ich wusste nicht mal, dass es hier eine Wache gibt.
Klar, mit einem
Doch, direkt gegenüber von meiner
Man muss dazu
Unterkunft.
Sagen, es war ein Fasching. Dementsprechend war da ein bisschen mehr Trubel.
Aber es spricht sich ja schon rum auch. Also es ist dann ja schon was so ein bisschen, oder? Auch
auf jeden Fall.
Druck auf die Eltern macht.
Also ich würde dazu noch sagen, dass ich dann nach der zweiten Mal 7. Klasse, da war ich nur bis zum Halbjahr auf der Schule und dann habe ich die Schule gewechselt.
Okay.
Und zwar bin ich auf eine Hauptschule gekommen, Dorf weiter von mir.
Oh, vom Gymnasium direkt.
Das war mein Wunsch, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich brauche jetzt mal ein Erfolgserlebnis irgendwie. Mhm. Ich brauche einen Ort, wo ich ankommen kann, wo ich mich wohlfühlen kann, wo ich einfach Step für Step das aufbauen kann. Mir war schon klar, hey, wenn ich danach weiter die Schule machen will, ich kann die Realschule machen, ich kann das Gymi machen, das ist kein Problem. Aber es war damals für mich schon klar, boah, ich brauche jetzt diesen Safe Space, ich brauche diesen Rückzugsort. Und auf dieser Hauptschule waren halt ganz viele meiner Freunde. Mhm. Also wirklich, ich bin in diese Klasse gekommen und die Hälfte der Klasse habe ich halt gekannt. Von Tag 1 habe ich mich wohlgefühlt. Von Tag 1 bin ich angekommen. Und das war tatsächlich auch für mich wertvoll. Ich musste mich daheim nicht großartig mit dem Stoff auseinandersetzen. Gleichzeitig hatte ich aber auch so lebensnahe Fächer wie Kochen oder Gesundheit und Soziales, wie eine Berufsvorbereitung. Also ich hatte das Gefühl, dass selbst da war das schon ein viel volleres und ganzeres Konzept. Es war auch eine super Schule und ich hatte auch eine super Klasse. Also es war gar nicht so eine typische Asi-Hauptschulklasse. Mhm. Wir hatten mal einen Politiker, der irgendwie 2 Stunden bei uns war und er war so krass überrascht, war so, boah, ich habe so viele Gimmi-Klassen, die irgendwie nicht im Ansatz so interessiert dabei waren. Ja, so nah am Leben einfach waren.
Das wollte ich gerade sagen. Ey, da warst du endlich mal irgendwie nah an dem echten Leben dran. Und ja, im echten Leben kommen irgendwie auch noch andere Sachen dazu.
Aber interessant, ne? Weil alle versuchen, aus diesem echten Leben rauszukommen und an irgendwie, weißt du, und du hast genau andersrum gemacht. Du hast irgendwie raus aus dem Elitenscheiß, zurück ins echte Leben.
Es war für mich einfach, hey, Schule hatte für mich keinen Wert im Sinne von, boah, da lerne ich fürs Leben.
Mhm. Und jetzt ist das Nächste. Es ist zwar hier ein idyllisches Städtchen und so, aber also wir wissen, es gibt überall Drogen. Also illegale Substanzen finden ihren Weg in jedes Eck.
Dankeschön. Ja. Genau so ist es nämlich. Und was wurde denn dann dein Ding?
Also ich glaube, 15 spätestens ist Kiffen.
Das ist auch ein Ding. Das fand ich auch gut.
Das ist auch mein Ding.
Auch.
Das habe ich mir auch total auf die Stirn geschrieben. Und ich weiß, dass ich die ersten paar Male beim Rauchen auch nichts gemerkt hatte.
Okay.
Und dann kam der erste Rausch und es war so, boah, das ist es.
Das ist interessant, dass bei Menschen mit ADHS oft bereits der erste richtige Rausch dieses, boah, nice, das fühlt sich gut an, auslöst. Mein erster Rausch war eine Katastrophe. Ich konnte erstmal gar nicht diese ganze Kontrolle abgeben und so auch. Ne? Mhm. Also mich zu entspannen, ist mir extrem schwer gefallen. Aber jetzt habe ich hier 3 ADHSler am Tisch sitzen. Ich verstehe, dass das für euch offenbar genau das ist, was ich sonst im Normalzustand so fühle, diese Entspanntheit und das ist alles so ein bisschen entschleunigt, oder? Mhm. Also ich musste Kiffen üben, bis mir das gefällt. Das will ich eigentlich sagen.
Geiler T-Shirt-Spruch. Ich musste Kiffen üben.
Für mich war es wirklich diese Körpersensation, die dadurch ausgelöst wurde. Oh, der Körper kribbelt irgendwie, ist irgendwie so leicht warm und dann dieses, ich kann einfach hier sein, im Moment sein. Guck mal, der hebt den Arm und ich lache mir den Arsch ab darüber. Mhm. Wir machen genau dieselben Sachen wie davor, nur sind die auf einmal viel, viel interessanter.
Ey, guck mal, hebt den Arm, Alter.
Ja, ja, guck mal. Den Arm gehoben, was gesehen hat. Ich wusste, dass der einer ist, der seinen Arm heben kann. Jawohl, ja. Bruder, klatsch auf.
Digga, und der hat noch einen zweiten.
Warte, wenn er den hochnimmt, ich flipp aus. Das ist jetzt ein bisschen plakativ, aber wenn ich dich jetzt so gesehen hätte, jetzt in deinem Jetzt, 10 Jahre später, auf Kiffen wäre ich gekommen.
Ja.
Nina, du beschreibst ja manchmal Gäste.
Darf ich?
Ja, voll.
Tatsächlich bin ich bei dir, Max. Ich hätte auch gesagt, ja, Kiffen passt, denn du siehst aus meiner Sicht so ein bisschen alternativ aus. Du bist mit Flipflops beziehungsweise so Zehentrennerschuhen hier. Es ist aber auch nicht kalt. Du bist leicht gebräunt, hast eine kurze Hose an, von unten bis zur Brust zugeknöpftes kariertes Hemd in so ja Rot- und Blautönen. Eine Kette mit einem Kristall am Hals, einem Lederband. Du hast lange Haare und Locken, einen Halbzopf. Ein ja, europäischen Teint und helle Augen, ein junges Gesicht. Du siehst irgendwie schlau aus.
Er sieht clever aus.
Schlau war
er.
Und ja, du bist schlank, groß. Man sieht, dass du irgendwas Kreatives tust. Also auf der Straße, selbst wenn du deinen, wie sagt man, Turtle-Panzer nicht dabei hast, würde ich trotzdem denken, dass du Musik machst. Oder dass du definitiv kreativ bist und vielleicht malst oder so. Aber über deinen Panzer müssen wir später auch noch sprechen.
Wo wir noch bei den Substanzen sind, das würde ich mich gerne abschließen. Ich frage gerade raus, was hast du alles konsumiert und hat sich dein Leben irgendwann nur noch um Substanzen gedreht?
Absolut. Also mit 16 kam das erste Teil auf einer Party.
Also Ecstasy,
und
ja.
Dann ging
also
es rein ins Feierleben und ab dem Zeitpunkt kam alles dazu.
Du siehst nämlich nicht aus wie der typische Ecstasy-Konsument, in Anführungszeichen. Also der so in der Techno-Elektro-Szene unterwegs ist. Du hast keine Piercings, keine Tattoos, die ich sehen kann. Keinen krassen Style an die elektronische Musikszene angepasst. Im Gegenteil.
Ja, wenn du mich damals gesehen hättest, hätte Aha, das vielleicht besser
gab's
gepasst.
Gab es einen Wandel?
Zumindest einen Tunnel hatte ich mal.
Ja, okay.
Also
und
so ein
auch noch kurze Haare und ich sah schon anders aus. Aber auch da nicht wie der typische Techno-Gänger auf jeden Fall. Aber wenn du mich erlebt hast auf den Partys, dann hast du gesehen, dass das mein Ding war.
Okay, also wir haben Nikotin, Alkohol, Cannabis, MDMA.
Koks, Tilidin, Benzos.
Also Downer, Upper und Downer,
alles.
Okay.
Also es kam einfach alles
so
dazu.
In die Luke.
Ich war einfach auch total daran interessiert, diese unterschiedlichen Bewusstseinszustände zu erleben und zu erforschen. Und das ist auch mehr oder weniger bei einem Ausprobieren geblieben, gerade bei diesen ganzen Downer-Geschichten.
Wie sieht es mit Psychedelikern aus?
Die sind auch dazu gekommen. Mit 17 war mein erster Acid-Trip. Und tatsächlich spielen die auch eine ganz entscheidende Funktion, wo dann auch der Switch gekommen ist.
Okay. Aber so eins zu eins meine Drogenkarriere.
Gab es eine Konsumform, vor der du Schiss hattest?
Also ich würde sagen Heroin und Meth, das war so die Grenze.
Ah, okay, da trennt sich's dann wieder. Ja. Ja.
Obwohl das ja schwachsinnig ist, weil Tilidin oder Codein da ja auch keinen riesen Unterschied macht.
Ja, ich würde schon, aber also gerade Meth ist ein eigenes Monster, weil die... Also ich kann auch zwei Sätze. Du konsumierst es heute und du hast halt noch 2 Tage später damit zu tun oder 3, wenn du es das erste Mal konsumierst. Die Line kann gar nicht so klein sein, du wirst auf jeden Fall 2 Tage wach sein.
Ja.
Und das hat halt so langfristige Folgen, also wirklich Finger weg würde ich jedem raten.
Jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, Max sagt eine Line. Du kannst natürlich auch noch anders Substanzen aufnehmen. Was hättest du niemals gemacht?
Also ich glaube schon, dass die Grenze das Spritzen gewesen wäre. Letztendlich, weil alle anderen Konsumformen habe ich eigentlich Buffen genutzt.
Buffen ist der rektale Konsum.
Ah, okay.
Buffen, so mache ich das jetzt mittlerweile immer. Ich bin jetzt auch ein bisschen älter geworden und da hält der Magen das nicht mehr aus.
Okay, das habe ich tatsächlich noch nicht genutzt. Aber ich weiß auch nicht, ob es so krass abwegig gewesen wäre. Wenn mir jemand gesagt hätte, das hat absolut seinen Sinn, warum man das tut, dann wäre ich da, glaube ich, auch dabei gewesen.
Gut, dann hätten wir das jetzt auch geklärt. Jetzt hast du gerade gesagt, LSD oder Psychedelika waren dann irgendwann, was nochmal was anderes ausgelöst hat. Was meinst du damit?
Ich finde, jede andere Substanz ist irgendwie auf eine gewisse Art und Weise beschreibbar, auf eine gewisse Art und Weise trotzdem immer noch so nah an einem selbst dran. Und ich finde, Psychedelika, speziell LSD, ist einfach nochmal eine ganz andere Ebene von Sein, das man da erlebt. Und deswegen habe ich da auch schnell gemerkt, irgendwie geht das tiefer, wie einfach, ich habe jetzt nur Spaß.
Also es ist super schwer, das zu beschreiben, gerade bei Psychedelikern. Christian Retsch hat irgendwann mal gesagt, woher soll ich wissen, was Sie erleben, wenn Sie LSD nehmen? Ich kann Ihnen sagen, was ich erlebe.
Mhm. Absolut.
Was hast du erlebt?
Ich habe Farben gerochen. Ich habe Dinge gesehen, die ich noch nie gesehen habe davor. In mir war so viel gleichzeitig da. Ich konnte diese Eindrücke gar nicht auf einmal irgendwie verarbeiten. Gleichzeitig habe ich Momente von tiefer Verbundenheit mit meinen Mitmenschen erlebt. Es war, als ob ich ein unsichtbares Band nicht nur gefühlt habe, sondern ich konnte es sehen. Ich konnte zum Teil tief in Menschen reinblicken.
Es ist übrigens ganz, ganz spannend, dieses Phänomen, Farben riechen zu können und Buchstaben, dass die Farben bekommen und so. Das nennt man Synästhetik. Das gibt es auch als angeborene Neurodiversität. Und Synästhetiker haben das so ganz normal.
Genau. Mhm.
Und hattest du auch mal eine schlechte Erfahrung? Weil bisher sprichst du sehr positiv über die Trips. Gab es da auch gegenteilige Momente?
Genau, es fing dann an mit den ersten Bad Trips, mit den ersten schlechteren Erfahrungen. Ich war ziemlich gut darin, wenn da so ein negativer Gedanke auf dem Trip aufkam, daran mich festzuhalten. Und das ist so bei so einer Substanz wie Acid, wo ihr euch vorstellen könnt, dass alles so aufs Zehnfache maximiert ist, ist es so ein Gefühl von was Schlechtem, wenn ihr da reingeht, dann kann das richtig, richtig intensiv werden. Mhm. Dann kann das so tief werden wie vielleicht noch nie zuvor.
Mhm. Was könnte so ein Negativgedanke sein, der sich dann festhängt in deinem Kopf?
Für mich war zum Beispiel ein negativer Gedanke, was wir hier machen, ist scheiße. Das ist nicht gut. Oder ist der Gegenüber von mir, ist das wirklich mein Freund?
Mhm. Misstrauen.
Eigentlich wirklich, Paranoia. Also ne, für alle, die das gar nicht kennen, jede Form von ungeklärten Gedanken, jede Form von unsicherem Gedanken, jede Form von negativen Gedanken kann unter den Umständen sich zu etwas sehr, 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 sehr Schwierigem entwickeln oder sehr Gefährlichen auch. Also das macht gerade Halluzinogene ja so wichtig, dieses Set und Setting zu haben und Leute zu haben, vielleicht sogar die wissen, was sie tun um einen rum, die vielleicht sogar ein bisschen therapeutische Erfahrung haben.
Tripsitter.
Genau, Tripsitter. Mhm. Weil, und wir haben das ja als Jugendliche, wir haben das einfach gemacht so und wir waren komplett allein. Und was du gerade gesagt hast, zum Beispiel dein erster Gedanke, das fand ich so krass, dass du den gerade genannt hast. Ich wäre nämlich nicht drauf gekommen und trotzdem hat den jeder schon von uns gehabt. Dieses, ey, das ist ja eigentlich gar nicht in Ordnung, was wir machen. Und woher kommt es? Das hat man uns ja gesagt. Also
das Ding war, ich hatte auf einem Trip einen Moment, wo mir der Satz in den Kopf gekommen ist, Drogen sind scheiße.
Ach, weißt du,
jemand von allen gesagt bekommen.
Ja.
Und dann hatte ich einfach so einen Moment, ihr kennt bestimmt den Film Limitless, wo er diese Pille schluckt und dann einfach alles in seinem Kopf in maximaler Geschwindigkeit rast und er das absolute Verständnis hat. Mhm. Und ungefähr so ein Film ist in mir abgelaufen. Es ging so 2-3 Minuten, dass ich so alles Mögliche irgendwie in kurzem Zeitraum irgendwie daran analysieren konnte und dann am Ende mit diesem Spruch da stand und so war, oh mein Gott, jetzt habe ich zum ersten Mal diesen Spruch verstanden. Aber ich habe zum ersten Mal verstanden, was damit gemeint ist. Ja. Zum ersten Mal begreife ich, warum das gesagt wird.
Menschen, die solche Erfahrungen gemacht haben, können das nachvollziehen. So, ne? Du hast gerade gesagt, in kürzester Zeit tausende von Gedanken, warum. Was ist deine Erkenntnis aus diesem Spruch?
Scheiße, ich muss aufhören damit. Das ist nicht gut für mich. Mhm. So, das wird mich zerstören. Wir zerstören uns ja alle. Wir sitzen hier zusammen und tun auch Freunde, aber wir machen uns eigentlich kaputt.
Also in dieser Situation?
In dieser Situation.
Also Bruder, ich kenne dich gar nicht.
Und das war, war auch eine Situation für mich, wo es mir wirklich, wirklich schlecht ging und wo ich dann gemerkt habe, hey, hier sind gerade 8-9 Leute in diesem Raum und niemand nimmt es wahr.
Genau.
Und niemand ist da, der mir hilft. Ja. Niemand ist da, der mir irgendeine Sicherheit gibt. Niemand ist da, der mir auch helfen könnte.
Und da ist es wieder. Es ist eigentlich, ist es nicht die Substanz. Eigentlich ist es das, dass man nicht ausgebildet ist. Weil du, wenn du ausgebildet wärst, Konsumkompetenz schon da ist, du erfahrene Leute um dich rum hättest, wäre die Antwort an diesem Tag gewesen, ey, heute ist LSD nicht das Richtige. Was weiß ich. Wenn überhaupt, lass dann rauchen, quatschen und schauen, dass wir die Dinge lösen, die jetzt gerade dastehen.
Und der Gedanke war an diesem Tag im Raum.
Ja, das anzunehmen, dann, ist tödlich.
Ja. Und ich habe mich überreden lassen. Und es war auch, hey, wir sind nur zu dritt, wir bleiben zu dritt. Mhm. Und sobald die Pappe drin waren, waren auf einmal 8 Leute da.
Was es nicht gut macht, was es besser macht. Ja.
Ey, aber du hast gerade was ganz Entscheidendes gesagt. Auf diesem Trip hast du gefühlt, niemand ist für mich da. War außerhalb der Substanzen jemand für dich da?
Ja, schon. Mhm. Es gab Menschen, die da waren. Die Frage ist, wie sehr ich das gesehen habe. Ich kann auf jeden Fall für mich sagen, dass meine Eltern immer für mich da waren. Mhm. Sie haben immer versucht, mir beiseite zu stehen. Sie haben mich gekannt. Sie haben auch verstanden, wie ich bin. ich wurde nicht dafür schlecht gemacht, wer ich bin zu Hause. Es war für sie schwierig, es war für sie nicht einfach, da einen Umgang mit mir zu finden. Natürlich gab es auch Ärger, gar keine Frage. Aber es war nicht, du bist schlecht, wie du bist. Also die haben das natürlich mitgekriegt. Ich war eh nie gut darin, Dinge zu verheimlichen. Und tatsächlich haben die wie beim Rauchen und so auch am Anfang, die haben versucht, das mir einzureden, dass es scheiße ist. Und ab dem Punkt, wo sie gemerkt haben, es bringt nichts, haben sie es halt irgendwo akzeptiert. Gerade beim Gras gab es auch Momente, wo zum Beispiel meine Mutter gesagt hat, naja, jetzt bist du irgendwie ein bisschen entspannter, ist auch irgendwie nicht so verkehrt. Ich weiß, glaube ich, was sie sich gedacht hat. Sie wollte mir einfach kein schlechtes Gefühl geben.
Also das ist wertvoll, sehr wertvoll, haben manche Leute so nicht.
Für mich war das natürlich aber auch eine Bestätigung für, geil, das, was ich mache, ist voll richtig.
Bevor wir gleich nochmal zu den LSD-Erfahrungen kommen, die Kommunikation deiner Mutter, das finde ich spannend. Hast du gedacht, dass deine Eltern Plan haben, warum sie nicht möchten, dass du so viel konsumierst? Hast du gedacht, die wissen, wovon die reden? Oder hast du gedacht, Alter, ihr habt gar keinen Plan, ich baller und...
Auf jeden Fall das Zweite. Also ich dachte, hey, ihr kennt das einfach nicht. Ihr kennt diese Welt nicht, ihr wisst nicht, was das ist. Ihr habt einfach keinen Plan davon.
Hast du dich verstanden gefühlt?
Nee, das nicht. Weil es war ja, hey, wir, die Leute, die konsumieren, gegen den Rest der Welt. Und die führen so ein langweiliges, eingefallenes Leben. Und wir erleben ganz andere Bewusstseinszustände, wo Menschen nicht mal im Ansatz verstehen, was es einem irgendwie geben kann. Ne?
Und wenn man jetzt so häufig Halluzinogene konsumiert und auch Set und Setting oft nicht achtet, weil man es einfach nicht besser weiß, dann passiert irgendwann mal was Schlimmes. Ist einfach so. Es ist wie wenn du ohne Helm, Motorrad, risikoreich fährst. So,
ist eine Frage der Zeit.
Irgendwann klatscht es halt. So, wann war das bei dir?
Also bei mir hat es geklatscht mit 18. Dann.
Und da warst du dann aber schon aus der Schule raus, oder? Also die Hauptschule endet ja meistens so mit 16, 17 um den Dreh, oder?
Ich habe dann da die Werkrealschule angehängt. Und dann bin ich auf einen Berufskolleg im kaufmännischen Bereich gegangen, weil es halt auch zu mir hieß, ey, mach das ist eine gute Sache. Und da war ich dann ein Jahr. Und verändert hat es sich mit Ende des Schuljahres, wo für mich klar war, ich bin im kaufmännischen Bereich und habe erkannt für mich, hey, das ist überhaupt nicht mein Ding, jemand irgendeine Sache zu verkaufen. Ich möchte irgendwie Menschen viel mehr mit dem bewegen, der ich bin. Ich hatte auch immer schon eine soziale Ader. Ich war schon oft davor, habe ich mich immer mit Leuten gut verstanden, die eher so ein bisschen als Ausgegrenzte gesehen wurden. Das war so das Jahr, wo ich dann realisiert habe, okay, dem möchte ich auf jeden Fall folgen. Und dann kam dieser Acid-Trip, der sehr, sehr viel für mich verändert hat.
Was ist da passiert?
Ich bin davon ausgegangen, über Stunden lang, dass meine beiden mitbesten Freunde, die ich hatte damals, die heute immer noch gute Freunde von mir sind, dass sie mich töten wollen. Diesen Trip.
Das ist ein krasses Gefühl. Also wer schon mal wirklich, ohne das zu übertreiben, Todesangst hatte in irgendeinem Moment, der wird das jetzt auch gerade mit einem Schlucken erstmal sacken lassen, was du sagst. Weil das ist schon heftig. Todesangst zu haben, ist nicht ohne.
Und so ein Acid-Trip, also besonders die Rauschphase, bevor irgendwann eine klare Phase anfängt, ja, die geht ja auch gut und gerne mal 8 Stunden. Vielleicht sogar länger.
Plus die Zeit verändert sich auf so einer Substanz.
Wie hast du reagiert?
Eine Minute.
Ich dachte, ich
kann auch
bin
3 Wochen sein.
Literally in der Hölle.
Ja.
Ne?
Ja, ja,
also
genau
dieses Gefühl von fuck. Also ich hatte auch so viel Zeit quasi. Dieses Gefühl war stundenlang, wo ich davon ausgegangen bin, das sind meine letzten Stunden auf diesem Planeten. So wie du sagst, jeder, der schon mal Todesangst empfunden hat, kann das jetzt in irgendeiner Form nachvollziehen, weil ich kann dieses Gefühl nicht beschreiben, das ich da erlebt habe.
Kannst du uns noch ein bisschen mehr mitnehmen? Wie können wir uns das vorstellen? Was war das Setting, was dazu geführt hat, dass du diesen Gedanken nicht loslassen konntest?
Wir sind in Waldnähe spazieren gewesen, haben die Tabs genommen.
Tabs nochmal für die, die kein, also nicht so tief im Thema sind?
Tabs sind LSD-Blätter. Und ich habe davor bei einer Familienfeier ziemlich viel gegessen. Und das heißt, bei mir hat das eher so versetzt eingesetzt. Die anderen zwei haben schon so eine Stunde davor, waren die schon voll so am Trippen. Und ich war auch noch so voll so, boah, voll die Kacke, warum seid ihr jetzt schon da? Und ich bin noch hier, ne? Auch von mir in dem Moment überhaupt gar kein guter Umgang mit den beiden. Sondern es war wirklich so ein, ich will das jetzt auch erleben, was soll das jetzt? Blibla.
Das sagt viel.
Und genau. Und dann kam der Moment, wo bei mir die Wirkung kam und ich hatte direkt von Anfang an so ein Gefühl von, irgendwas stimmt hier nicht. ist wirklich beim Einsetzen. Wir waren gerade in dem Waldstück an der Bank gesessen, haben Musik gehört und auf einmal direkt so ein Gefühl von, boah, irgendwas stimmt hier nicht. Mhm. Irgendwas ist hier ganz, ganz, ganz falsch und gar nicht in Ordnung. Und das wurde stärker und stärker.
Aber bist du dann mit den Jungs geblieben und hast dieses Gefühl ausgehalten oder hast du dich von denen entfernt und dich isoliert? Oder also was ging in dem Moment in deinem Kopf ab? Weil meine erste Intention wäre Flucht. Also wenn ich denke, die zwei wollen mich killen, dann würde ich mich aber aus dem Staub machen.
Also ich bin mit den Jungs geblieben, vor allem weil ich hatte nicht das Gefühl, die beiden sind böse. Mhm. Es war kein Gefühl von, ihr seid die, die falsch sind, sondern es war eben dieses Gefühl von, ich bin falsch.
Mhm. Hey, Moment mal, aber hast du nicht gerade gesagt, die wollen dich umbringen?
Genau, und tatsächlich war bei mir, der Gedanke hat sich breit gemacht, die beiden sind die erleuchteten Friedensspender, die
dich
hier
aus der Welt krass, schaffen.
Da sind, um den Abschaum zu beseitigen.
Krass. Das ist ein heftiger
und
Gedanke.
Das lässt wirklich tief blicken in mein Leben. Einfach wie krass ich mich selber zu diesem Zeitpunkt verabscheut habe irgendwo.
Mhm. Also, und wie sehr du dich eigentlich innerlich gesehnt hast nach einer Veränderung.
So. Absolut.
Und was
absolut.
Du gesagt hast, es gibt ganz viele Arten von Bad Trips, aber overall finde ich immer so, es gibt so zwei Sachen. Das eine ist so, ich will nach Hause, ich muss hier weg. So, da bin ich sicher. Und das andere ist, ich selber bin das Problem. Ja. So, weißt du, dann,
ich
und dann,
sollte weg.
Dann gibt's kein, ich gehe nach Hause, mhm. weil da bist du, also du...
Du bist ja immer bei dir.
Du bist immer bei dir. Und beides ist manchmal schwierig, weil wenn das eine zum Beispiel in einem Flugzeug ist oder auch irgendwo, wo du nicht wegkommst, hast du ein ähnliches Gefühl. Aber wenn du selber das bist, kommst du ja gar nicht weg. Mhm. Deswegen ist, was du gesagt hast, Nina, er kann nirgendwo hin.
Ja, jetzt macht es auch Sinn, wow, weil das ist in ihm das Problem
also ist. Also es war auch, ich muss jetzt mit diesen Konsequenzen leben.
Genau.
Es war klar in diesem Moment, ich lebe nicht mehr lang. Ja. Ich muss damit jetzt leben, dass ich mein Leben an die Wand gefahren habe.
Weißt du, das Schöne
ist, mein Leben verkackt habe.
Also wir können es jetzt wunderbar greifen. Ich glaube, jetzt versteht es jeder daraus. Und du sitzt aber hier. Das heißt, du hast es überlebt. Irgendwann ist dieser Trip vorbei. Und in der Regel gibt es Erkenntnis.
Also ich würde sagen, dass die Erkenntnis auch auf dem Trip schon kam. Weil meine Freunde sind irgendwann schlafen gegangen. Und ich lag da auf dieser Couch. Wenn ich jetzt einschlafe, bin ich tot. Wenn ich jetzt einschlafe, bin ich tot. Wenn ich jetzt einschlafe, bin ich tot. Und irgendwann hat sich so eine Stimme in meinem Kopf breit gemacht von wegen von so, hey, hallo, check's mal. So, du weißt doch ganz genau, dass das deine Freunde sind und dass die dir nichts tun. Aber was bringt dich zu diesem Punkt? Wieso erlebst du gerade diesen Trip? Was stimmt bei dir nicht? Was läuft in deinem Leben falsch? Und dann hat sich da für mich eine Welt geöffnet, wo ich die nächsten 2, 3, 4, 5 Stunden auf dieser Couch lag und anfangen konnte, mein Leben zu reflektieren. Mhm. Wer bin ich eigentlich als Mensch? Was hat mich ausgemacht, als ich ein Kind war? Was habe ich für Eigenschaften? Was bin ich eigentlich für eine Art von Typus? Und dann auch zu sehen, wie sehr mich dieser Lifestyle, den ich da gelebt habe, verändert hat und wie weit weg ich entfernt von dem bin, wer ich eigentlich bin.
Du bist ein Profi.
Ja, voll. Ich mache gar keine Hobbys mehr. Es dreht sich alles nur noch um Drogen und das wollte ich nicht mehr.
Mmh. Oh, er hat einen wundervollen Kopf.
Ja, total.
Hey, ich finde wirklich, Markus' Eltern, wir haben jetzt da gar nicht so viel dazu gesagt, einfach weil das Thema auch so groß ist, aber für das, dass sie sich ja eigentlich nicht auskannten und dass sie offensichtlicher, wie die meisten, überfordert sind mit einem hardcore konsumierten Sohn, haben die einen guten Job gemacht.
Extrem. Sie haben viel Akzeptanz und Toleranz gezeigt und auch diese Schulwechsel und so.
Es ist noch mehr. Mir geht es ein bisschen darum, Markus, deine Eltern haben irgendwas richtig gemacht, was wir jetzt gar nicht wissen. Die haben dir ein Urvertrauen mitgegeben, das Gefühl, dass du geliebt bist, weil das ist nämlich einer der Faktoren, der den Leuten die Kraft gibt, aus solchen Situationen zurückzukommen. Und die nicht ihr Leben lang dann in der Konsumstörung versinken, die nicht ihr Leben lang in den Selbstzweifeln versinken, sondern die irgendwann sagen, ey, ich glaube, ich kann auch noch was anderes. Und so viel davon kommt aus der Kindheit, vor allem wenn du später nicht eine Therapie machen musstest, um es zu erlernen, weil dann war es ja da.
Ganz genau, es war schon dann dieser Gedanke, ich bin falsch, konnte er wieder loslassen.
Genau, den wieder loszulassen an der Stelle, wartet mal, okay, ey, nicht ich bin falsch, sondern das, was ich tue. Und das dann ändern zu können. Da möchte ich einfach deinen Eltern, falls sie diese Folge jemals hören, mal sagen, ihr habt was richtig gemacht, was wir vielleicht nie erfahren werden. Mhm. Aber ich weiß, dass es so ist.
Also wir sind ja jetzt durch diesen Trip so ungefähr, boah, ich fasse hier gar nichts mehr an. Ich lasse das mal. Und deine gute Idee, die du uns präsentiert hast, ist ja, ich werde Straßenmusiker. So, und wie kam denn dieser Entschluss zustande?
Also die Shortform ist, mir wurde an diesem Tag bewusst, ich muss wirklich, wirklich einiges ändern. Mit so einer Erfahrung im Background, das ist halt ein Schlag in die Fresse. Ne? Das ist nicht nur so, ja, 1000 Menschen sagen dir irgendwas, sondern das ist wirklich so, okay, jetzt weißt du, jetzt, die Zeit hat wirklich geschlagen, du musst Dinge verändern. Und dann kam Veränderung. Unter anderem habe ich eben meinen damaligen Beruf gefunden, Erzieher, über den ich wieder zu einem total neuen Umfeld gekommen bin, letztendlich zu total neuen Eindrücken von, ich chill jeden Tag mit Leuten, die total gefühlskalt sind und wir machen nichts anderes, als uns gegenseitig kaputt zu machen, hin zu, ich bin den ganzen Tag in einem Setting mit Kindern. Ne? Das ist das komplette Gegenteil. Ne? Da ist total viel Lebendigkeit dabei, da sind echte Gefühle dabei, da erlebst du total magische Momente, die weiter von Drogen nicht entfernt sein könnten. Und das hat mehr und mehr in mir auch mich wieder aufgetaut. Und da hat sich ganz viel verändert bei mir. Ich bin auf einmal in die Schule gegangen, damals in meine Ausbildung, und ich saß in der ersten Stunde und war so, ja Mann, geil, das will ich wissen. Wenn ich in eine Schule gehe, über sowas möchte ich mir Gedanken machen. Und nicht über Mathe oder was auch immer für ein Scheiß, der mich halt nie interessiert hat, sondern das interessiert mich. ADHS, wie kommen wir zu mehr Menschlichkeit?
Geil. Aber voll, ADHS, total so, oh krass, Synapsenüberflutung.
Total.
Genau, mein Ding. Und jetzt bist du ja immer noch nicht Straßenmusiker.
Jetzt bin ich immer noch nicht Straßenmusiker. Ich habe diese Ausbildung durchgezogen und habe aber auch in dieser Ausbildung festgestellt, also ich bin einfach ein sehr großer Freigeist. Irgendwie sieht man mir das vielleicht schon an.
Voll.
Und diese Ebene von frei sein, die konnte ich da einfach nicht bedienen. Ich hatte morgens auf der Arbeit zu stehen. Ich hatte Begegnungen, wo ich auch gemerkt habe, boah, als ADHSler Erzieher zu sein, wo du 20 Kinder beaufsichtigen musst und 8 Dinge gleichzeitig machen musst, das ist schon nicht so einfach, ne?
Für einen
ADHSler. Also ich war super gut im Kontakt mit Kindern, im Einzelkontakt und so. Das war eine extreme Stärke von mir. Das wurde immer total gelobt. Aber gerade wenn es dann darum ging, einen krassen Gruppenüberblick zu haben. Also ich habe gemerkt, ich komme da an meine Grenzen. Und vor allem, ich komme da raus und ich bin fertig. So, ich bin so voll von Eindrücken. Da passiert so viel. Ich bin durch. Und ich bin auch immer noch in einem festen Konstrukt, was mir sagt, was ich am Ende für Vorgaben habe, die ich erfüllen muss, die ich bedienen muss. Und ich wusste einfach da recht schnell auch so, hey, das schaffe ich auf Dauer nicht. Das kann ich nicht. Vielleicht ist es das einfach nicht. Und dann war für mich klar nach dieser Ausbildung, okay, ich möchte einfach los. So, ich merke so, hier wo ich bin, in dem Umfeld auch, in dem ich bin, zu Hause, ich habe jetzt hier alles mitbekommen, was ich so mitkriegen konnte. So. Dieser Nährboden, den ich geschenkt bekommen habe, der ist jetzt aufgebraucht. Und jetzt braucht es was Neues. Und jetzt braucht es Veränderung. Und jetzt braucht es vor allem umso mehr wie je zuvor auf dich selbst zu hören und zu gucken, was kommt da. Und für mich da war klar, ich will auf jeden Fall reisen gehen. Ich will auf jeden Fall los. Und da, wo diese Entscheidung fest da war, da kam dann auf einmal die Musik so mehr und mehr in mein Leben. Auf einmal habe ich Leute getroffen, wie meinen besten Freund, der eben Straßenmusiker war. Und bei unserer ersten Begegnung haben wir uns bei einem Kumpel getroffen. Er ist da angekommen, hat irgendwie 2, 3 seiner Lieder gespielt. Wir hatten alle so übelst die Laune, so voll geil, voll nice. Und dann, hey Leute, wie wär's, wir gehen einfach raus in die Stadt, Heidelberg, in die City. Und wir laufen einfach durch die Gegend, machen ein bisschen Mucke und genießen einfach den Abend. Und das haben wir gemacht. Ich habe so ein Cajon, das ist ein Musikinstrument. Und zwar ist das ein viereckiger Kasten, der im Prinzip von einem Schlagzeuger als Percussion-Instrument genutzt werden kann, der einen tiefen Bassschlag hat, der oben die hohen Snare-Schläge hat. Und damit kann man einen richtig ziemlich vollen Sound einfach erzeugen, der sehr schlagzeugähnlich ist.
Cajon heißt es?
Eine Cajon, ja. Den man aber überall mitnehmen kann.
Wie groß ist denn sowas? Ich kann es mir gerade gar nicht vorstellen.
Schuhkarton. So riesiger Schuhkarton.
So riesiger, deine Schuhgröße Schuhkarton.
Meine Schuhkarton.
Nicht meine Größe.
Ich habe 48, ist schon
ich
fast.
Ich habe 37. Also,
ach, das ist so ein Holzklotz.
Du sitzt da drauf, du sitzt da drauf und es hat ungefähr
die Stuhlhöhe. Ja,
so. Wie so ein Hocker.
Ja, tatsächlich.
Ah, okay.
Ah, wie ein Wasserkasten.
Jetzt habe ich es.
Ja.
Okay, jetzt hat es auch jeder da draußen. Also du sitzt auf etwas drauf, was Musik macht.
Ich setze auf etwas drauf, was Musik macht und was eigentlich dieses Schlagwerk bedient. Und mit dem sind wir halt einfach durch die Stadt gelaufen und ich habe auf den Ding rumgeklopft und wir haben eben gesungen und einfach Spaß gehabt. Und da war ich so, Alter, ist das geil. Was ist das für eine geile Abendbeschäftigung? Hä, das macht ja total viel Spaß. Und ich bin auch direkt eng connected mit meinem besten Freund damals. Das war schon die Zeit, wo ich einfach schon so für mich viel Klarheit auch hatte und dadurch auch ziemlich schnell die Leute gefunden haben, die wirklich zu mir passen, ne? Die vom Kopf her einfach mir ähnelten. Und so kam direkt ein paar Tage später die Frage, ey Markus, geh mal raus auf die Straße, hast du Bock, komm, setz dich dazu. Und das war natürlich am Anfang total die Überwindung für mich. Ich habe noch nie diesen viereckigen Kasten gespielt. Klar, ich verstehe, wie ein Rhythmusinstrument funktioniert. Ich verstehe ungefähr, was ich zu tun habe. Aber es war doch nochmal gar nicht so einfach, das zu übertragen. Plus natürlich so eine Aufregung, man spielt einfach vor Menschen. Aber ich bin da einfach reingegangen und er hat einen sehr ähnlichen Musikgeschmack. Er hat einen sehr ähnlichen Kopf einfach und Vorstellung auch, wie Musik zu funktionieren hat. Und es hat einfach direkt
geflowt.
Direkt geflowt. Es hat direkt gepasst. Und wir sind direkt nach ein paar Wochen, ey, kommst du mit mir eine Woche nach Österreich? Kommst du mit mir eine Woche in die Schweiz? Und so sind dann auch unsere ersten Touren gestartet. Ich hatte gerade eine Woche frei, musste eigentlich auf meine mündliche Prüfung lernen. Und ich bin gerade in Österreich. Hast du Bock, vorbeizukommen? Und ich war so, buch mir einfach direkt den Bus und fahr einfach dorthin und lebe einfach bei dir in dem Auto. Und es war so, da konnte ich einfach so diese Abenteuerlust rauslassen. Es war auch für mich in diesem Moment, geil, ich kann da jetzt einfach hinfahren. Ich kann das jetzt einfach machen. Und dann eine Woche von Freiheit erleben, eine Woche von, weißt du, du hast einen geilen Kumpan, mit dem du dich richtig gut verstehst und mit dem du über alles Mögliche lachen kannst. Und dann bist du in einer fremden Stadt wie so ein Vagabund. Du kommst in diese Stadt und vor allem, du nimmst ja auch am Leben dieser Stadt teil. Das heißt, du bist ein paar Tage dort und die Leute fangen an, dich zu kennen. Du spielst vielleicht immer an denselben Orten.
Und da gehen auch die gleichen Leute her zur Arbeit, zur Mittagspause.
Genau. Und immer mehr wirst du so Teil von dieser Stadt und du gehörst einfach so dazu. Und dann hast du halt so ein geiles Tool wie Musik machen, was zumindest den allermeisten Menschen was gibt.
Und wann bist du drauf gekommen, dass du damit auch Geld verdienen könntest? Also habt ihr direkt an dem ersten Abend in Heidelberg schon eine Kappe oder eine Tasse oder so hingelegt? Oder wann ging es los, dass das irgendwie Früchte tragen sollte?
An diesem Abend war das tatsächlich just for fun. Und dann aber direkt beim nächsten Mal, klar, dann stand da der Hut. Und dann spielst du da 2 Stunden und auf einmal liegen da 70 Euro drin, 60 Euro
Jawohl.
Drin. Und er sagt so, hey, 30, das gehört dir. Da bist du, hä?
Wofür?
Ich hatte gerade Spaß. Und ich habe einfach Geld damit verdient, oder wie? Hä?
Das ist richtig mindblowing, glaube ich. Nicht nur in deinem Bereich, in jedem Bereich, wenn jemand etwas findet, was ihm oder ihr Spaß bringt, so wie bei mir Domina sein, und man damit auch noch Geld verdienen kann. Ich wünsche es wirklich jeder Person, so früh wie möglich in ihrem Leben diese Erfahrung zu haben und sich so kurz wie möglich mit irgendwas zu quälen, was keinen Spaß bringt und was sich so anfühlt, wie du beispielsweise diese Wirtschaftsschule beschrieben hast. Also das ist eine sehr positive Aussicht in die Zukunft. Auch das hört sich nicht so an, als wolltest du damit jetzt in der nächsten Zeit aufhören.
Auf gar keinen Fall.
Jetzt hast du aber gar kein eckiges Instrument dabei.
Genau. Die Geschichte, die geht auf jeden Fall noch weiter. Und zwar habe ich gemerkt, ah ja, geil, ich kann das Reisen ja auch mit dem Musikmachen verbinden. Noch viel geiler. Ich hatte zwar Geld auf der Seite, aber es war auch klar, hey, geil, das ist ja eine perfekte Symbiose. Und kurz bevor ich reisen gegangen bin, habe ich mich dann dazu entschieden, mir dieses wunderbare Instrument, diesen Schildkrötenpanzer anzuschaffen. Und zwar ist das Instrument eine Handpan. Für alle, die das Instrument nicht kennen, das ist ein runder Klangkörper aus Metall, ungefähr von der Breite her 50, 60 Zentimeter und auch in der Höhe ungefähr 40 Zentimeter. Dann ist der rund, unten hat es ein Loch und dann gibt es verschiedene Einkerbungen auf dem Instrument. Und diese Einkerbungen sind die unterschiedlichen Töne, die man spielen kann. Und dieses Instrument ist sowohl Rhythmusinstrument als Melodieinstrument in einem. Und ich habe dieses Instrument bei einem Freund ausgetestet und mich direkt verliebt. Für mich hatte das einfach den besonderen Effekt als Schlagzeuger, als Percussionist, als Mensch, der eben gern mit den Fingern trommelt, dass ich nun das erste Instrument in der Hand hatte, wo ich meine Schlagskills so einsetzen konnte, dass da auch eine Melodie daraus entsteht.
Ist ja außergewöhnlich eigentlich. Also
es ist ein sehr außergewöhnliches Instrument, ja. Und was noch extrem außergewöhnlich ist, ist tatsächlich der Klang, der erzeugt wird durch das Instrument. Und zwar war das für mich die ersten 20 Minuten, wo ich gespielt habe, wo ich dieses Instrument auf meinem Schoß hatte und aufgehört habe, war ich so, boah, ich fühle mich, als ob ich gerade eine halbe, dreiviertel Stunde meditiert habe.
So. Das ist auch so ein bisschen wie Meditationssound, ne?
Es gibt ganz viel auf YouTube. Eine Stunde Meditationssessions, Handpans. Ich selber spiele bei Yoga-Sessions. Ich begleite Leute beim Yoga-Machen damit. Und ja, das bildet auf jeden Fall eine Symbiose.
Total geil. Also du hast gesagt, das ist auch eine Symbiose mit dem Reisen. Ich stelle es mir total mega vor, weil du brauchst keine Lyrics. Du kannst überall hinfahren, wo du willst. Du kannst es überall spielen. Leute werden es überall auf der Welt verstehen.
Absolut.
Wo warst du denn schon überall?
Zunächst war ich in der Schweiz. Von der Schweiz bin ich nach Frankreich rübergefahren, dann nach Spanien und nach Gran Canaria.
Ja, geil. Ja.
Und schön. Gran Canaria war ich auf der Insel La Palma und auf der Insel Gran Canaria.
Geil.
Und das war eine sehr, sehr magische Zeit.
Wie lange warst du unterwegs?
Viel Schönes entstanden ist. Ich war insgesamt fast ein Dreivierteljahr unterwegs. Wow.
Geil.
Und dort ist auch dieses Projekt mit meinem besten Freund gewachsen, von wegen, wir werden eine Band zusammen. Unsere Band heißt Funkendrang. Und wir sind sehr speziell, würde ich sagen. Wir haben unterschiedliche Genres, die wir spielen. Und dadurch, dass wir so oft und so viel zusammenspielen, sei es auf der Straße oder sonst wo, und uns eben auch menschlich einfach so extrem gut verstehen, dass wir einfach zusammen so ein richtig ganzes Bild erzeugen können.
Markus, und weißt du, was ich als ADHSler am Reisen so geil finde? Wir haben ja da auch immer Abwechslung. Wir sind immer an anderen Orten. Wir haben dauernd visuelle Reize, weil wir uns bewegen. Wie siehst du das? Das ist ja auch Abwechslung pur, oder?
Ich liebe das. Das ist absolut geil. Du hast immer wieder neue Eindrücke. Und man lernt ja auch so viele coole Persönlichkeiten kennen. Man erlebt so viele spezielle Momente einfach. Und das würde man in dieser Fülle niemals erfahren sonst. Und mich macht das unglaublich glücklich.
Leute, geht reisen, erweitert euren Horizont. Die meisten Leute, die irgendwie auf Sabbaticals sind oder Auslandssemester machen, kommen mit persönlichem Wachstum wieder.
Was mich interessieren würde, ist, wie viel, also wenn du jetzt sagen müsstest, von deinem Reisebudget oder deinem Unterhalt, also wie viel von dem, was dich das Reisen gekostet hat, hat die Handpan ermöglicht?
Wieder reingespielt.
Return of Investment.
Das ist schwer.
Fühlst du da
schwer,
keine
das konkret zu sagen. Wir konnten so damit unterwegs sein, dass wir unsere Tagesdinge erfüllen. Wir konnten unseren Sprit bezahlen, wir konnten unser Essen und Trinken bezahlen.
Genau, das meinte ich.
Und für Extras, für Goodies, für eine Fähre, die vielleicht 500 Euro kostet, da ist dann das Ersparte eher für draufgegangen. Aber tatsächlich so den Daily Lifestyle, den konnten wir auf jeden Fall mit der Straßenmusik erfüllen.
Aber kannst du uns mal so eine Hausmarke geben? Also wenn du in Deutschland spielst, gut, jetzt Baden-Baden ist ein schlechtes Beispiel.
Nee, Baden-Baden ist ein super Beispiel. Ich liebe es hier.
Ja,
in
ja, klar.
Ja, weil die Leute hier Geld haben, um es hier zu spielen.
Hier würde ich auch gerne spielen.
Also ich würde sagen, ich verdiene in der Stunde, wenn ich nur auf der Straße spiele, zwischen 30 und 50 Euro. Und wir spielen ganz oft vor Cafés und spielen dann auch unser Set von 4, 5, 6 Liedern und dann gehen wir auch mit dem Hut rum. Und das ist tatsächlich nochmal eine Stufe darüber.
Und wie wird das so angenommen? Also bekommt ihr von den Kaffeebesitzern dann grünes Licht oder wollen die euch verjagen? Die gleiche Frage hätte ich auch noch für draußen. Wenn ihr irgendwo auf der Straße unterwegs seid, kommt das Ordnungsamt und fragt nach irgendeiner Genehmigung oder?
Ich glaube, die freuen sich. Kaffeebesitzer.
Also wenn wir vor einem Café spielen, dann fragen wir jedes Mal davor. Also wir würden nicht einfach so dahin stehen und spielen und schon gar nicht mit dem Hut rumgehen, ohne zu fragen. Also das ist für uns schon ganz wichtig, da einen gewissen Respekt auch den Leuten gegenüber zu zeigen. Und auf der Straße machen wir das einfach so. Es gibt ganz unterschiedliche Regeln. Es gibt ganz unterschiedliche Parameter. Jede Stadt regelt das total anders. Brauchst du eine Genehmigung? Darfst du nur zu einer gewissen Uhrzeit spielen, nur an einem gewissen Ort? Und wir machen das einfach so. Wir gehen einfach in die Stadt und fangen einfach an zu spielen. Und in der Regel, wenn es ein Problem gibt, dann wird es uns schon mitgeteilt.
Dann klärt man das vor Ort. Ich glaube, so würde ich es auch machen.
Komplett dafür. Ich finde, genau so sollte es sein. Ist natürlich hier anders. Also ich hoffe, keiner vom Ordnungsamt hört zu.
Wie ist denn das? Ich sehe so häufig Menschen, die in Anführungsstrichen Musik machen, aber eigentlich nur eine Box dabei haben und so tun, als wenn sie irgendein Instrument spielen und dann mit einem Kaffeebecher rumgehen. No front an dieser Stelle, aber ist halt, also da gebe ich kein Geld aus.
Und das ist einer der Gründe, warum du uns nicht in Großstädten siehst.
Ah.
Weil da ist natürlich ein Riesenunterschied. Also wir gehen halt auf die Straße, weil wir das lieben, was wir machen. Auch wenn wir kein Geld verdienen würden, würden wir auf die Straße gehen.
Das ist ein wichtiger Punkt.
Bei uns Abende, da schnappen wir uns die Instrumente und dann fahren wir nach Karlsruhe und dann laufen wir einfach durch die Stadt und spielen einfach ohne Geld, weil wir einfach lieben, was wir tun. Und dementsprechend siehst du uns tendenziell auch an Orten, wo A, die Leute das irgendwo auch zu schätzen wissen und B, du auch eben nicht dieses Gefühl hast von, du bist jetzt hier nur ein weiterer Störfaktor, der hier unterwegs ist, weil das ist nicht unsere Intention. Und natürlich gibt es da ganz viele unterschiedliche Ebenen von, ich sag's mal, Musikern. Und ich würde auch schon sagen, dass wir wahrscheinlich auf einem Level unterwegs sind, wo nicht allzu viele unterwegs sind
auf
der Straße.
Hast du einen Wunsch an dein Publikum? Also, weiß ich nicht, in einem Theater klatscht man anders als auf einem Rockkonzert. Was wäre dir wichtig, was dein Publikum weiß? Was möchtest du deinem Publikum sagen? Was würdest du dir wünschen?
Also, ich habe da gar nicht so große Ansprüche an das Publikum, weil gerade wenn ich rausgehe und Handpan spiele, dann setze ich mich dahin mit dem Wissen, hey, ich teile jetzt ein Stück von mir. Mhm. Ich teile jetzt ein Stück von meiner Seele. Ich gebe was raus, was in meinem Herzen steckt. Und mein tieferes Ziel dahinter ist, ich hoffe, ich kann Menschen damit bewegen. Ich hoffe, ich kann Menschen damit was geben und ich kriege ganz oft dieses Feedback, also was ich dem mitgeben kann, den Leuten. Wenn es dich berührt, wenn es dich auf eine bestimmte Art und Weise berührt, teile mir das gerne mit. Ich freue mich über das Kompliment. Ich bin aber auch total fein, dass ich dich da drüben stehen sehe und sehe einfach da in deinem Blick und in deinen Augen, was abgeht.
Ich habe noch eine ADHS-Frage. Erfahrungsgemäß sind bei mir Interessen und auch Berufungen mit Haltbarkeitsdatum. Hast du davor Angst?
Ich fand bei deiner ADHS-Folge war das eine sehr spannende Frage, die ich mir dann auch selber gestellt habe. Könnte das bei mir auch so sein? Und das Ding ist aber, ich steppe gerade immer mehr da rein in dieses Feld und es wird immer mehr zu meiner Identität und es gewinnt immer mehr an Bedeutung gerade in meinem Leben. Und jetzt gerade, stand dem jetzigen Punkt, kann ich es mir nicht vorstellen.
Cool.
Weil erst jetzt so langsam kommt es bei mir an, dass ich Musiker bin. So langsam kann ich damit rausgehen und kann sagen, ey, ich gebe Workshops, ich gebe Unterricht und es ist so das erste halbe, dreiviertel Jahr ist jetzt geschafft und so langsam erkenne ich auch, ich bin auch Lehrer. Ich kann das auch weitergeben.
Also kann man bei dir tatsächlich auch Handpan-Stunden?
Bei mir kann man Handpan-Stunden buchen, genau, okay, cool. Und auch Workshops. Ich gebe Unterricht, ich spiele bei unterschiedlichen Gigs, bei Yoga-Sessions, in Altersheimen und so weiter. Und ich merke, es kommt einfach immer mehr dazu. Und das ist total geil. Und tatsächlich,
wie findet man dich?
Tatsächlich kannst du im Internet eingeben, Baden-Baden Handpan Showroom. Mhm. Und dann findest du mich auf jeden Fall. Da findest du meine Telefonnummer, da findest du meine Adresse.
Cool.
Da kannst du einfach anrufen und dann einen Termin ausmachen, kannst vorbeikommen, kannst bei mir die Handpans anschauen, kannst eine Unterrichtsstunde nehmen. Kannst einen Workshop machen.
Du kannst dir sicher sein, dass ich das machen würde.
Voll, ja.
Du hörst dir Zeit reißen.
Ja.
Zeit für
kommt vorbei.
Handpan.
Ja, voll geil.
An der Stelle kleinen Plug. Ich habe einen Patreon-Kanal. Wenn ihr Maximilian Pollux und den Jay unterstützen wollt, könnt ihr immer da vorbeischauen. Geht schon für 3 Euro im Monat. Du hast es gemacht. Vielen, vielen Dank. Du bist Mitglied, du bist Patron.
Voll.
Freut mich sehr.
Max hat Werbung gemacht, du hast Werbung gemacht. Ich würde sagen, das ist der perfekte Zeitpunkt, um zu sagen, danke, Markus.
Es gibt noch ein Musikalbum von mir.
Ja, Handpan Showroom Baden-Baden finde ich richtig, richtig, richtig gut, Mann. Ich finde, da war so viel dabei. Ich habe auch jetzt zu dem, was ihr beiden gesagt habt mit dem ADHS, desto kleiner das Feld ist, desto schneller seid ihr erschöpft, wenn ihr ADHS habt. Desto größer das Feld ist, desto mehr Chancen habt ihr. Weil wenn der Mann fertig ist mit Handpan spielen, wenn das kommt, was beim Roman kommt, bei mir kommt, was... Digga, da gibt's 1000 andere Instrumente.
Die kommen gerade schon, ja.
Ja, und das ist es nämlich so, weil ich habe das gemerkt, YouTube fertig, dann mache ich was anderes.
Mhm. Wir sind ja ein auditives Medium.
Apropos Instrumente, hast du Lust, uns die Handpan jetzt mal auszupacken und vorzuführen?
Pack das Ding aus.
Während ich den Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal sage, wo sie sich an uns wenden dürfen. Also, wenn ihr Feedback habt oder den lieben Markus kontaktieren wollt und seinen Showroom noch nicht gefunden habt, dann kommt ihr auch über uns an ihn und zwar über gj@swr3.de. Meld uns da gerne hin. Und ja, wir haben da auch schon wieder Post bekommen. Hallo, liebes GJH-Team. Ich wollte kurz Danke sagen für die ADHS-Folge von Roman. Ich arbeite in einem Wohnheim für psychisch Erkrankte, überwiegend junge Erwachsene, und habe seit kurzem einen jungen ADHSler in Betreuung. Beim Hören der Folge sind mir einige Dinge sehr klar geworden. Natürlich habe ich das ein oder andere Fachwissen, aber Erfahrungen von Erwachsenen und vor allem reflektierten Betroffenen zu hören, hat doch nochmal einen deutlichen Unterschied gemacht und mir viele Ideen für den Umgang in Zukunft mitgegeben. Danke dafür. Ihr macht wirklich einen tollen Job. Weiter so. Genießt den Sommer und liebe Grüße, Franzi. Vielen Dank, liebe Franzi, für diese herzerwärmende Nachricht. Das geht runter wie Öl.
Dankeschön.
Und ja, wenn wir schon so schönes Lob kriegen, dann bettel ich doch um mehr. Lasst uns 5 Sterne da, überall, wo ihr uns hören könnt.
Ich würde sagen, wir lassen die Episode ausklingen.
Ganz genau.
Genau, eins habe ich noch. Und zwar, wenn ihr uns im Oktober in Nürnberg beim Podcast-Festival sehen wollt, meine Heimatstadt, erholt euch die Tickets online. Den Link packen wir in die Shownotes, da seht ihr uns live im Oktober in Nürnberg auf dem BR Podcast Festival.
Yes, geil.
Und jetzt im wahrsten Sinne des Wortes ausklingen lassen.
Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR 3.
Warum gibt's im Tiefkühlfach eigentlich kein Licht? Woher weiß ich, dass mir langweilig ist? Und wann ist man eigentlich aus dem Gröbsten raus? Hi, ich bin Konzi und das ist mein neuer Podcast, Konzi Calling. Entgegen der, ich sag mal, grassierenden Telefonphobie nehme ich das Handy in die Hand und telefoniere mich ganz gezielt durch die Weltgeschichte, um eure Fragen zu beantworten. Das sind Fragen, die kann man nicht so leicht ergoogeln und über die macht man sich auf einer viel zu langen Zugfahrt eben einfach seine Gedanken. Das ist Naturgesetz. Die passenden Expertinnen oder auch komplette Dilettanten, die suche ich mir raus und ich hoffe dann einfach, dass sie uns weiterhelfen können. Und dann wird es manchmal eben sehr hilfreich oder ziemlich absurd. Bestimmt kann ich auch eure Fragen mehr oder weniger gut beantworten lassen. Schickt die doch einfach per Sprachnachricht an instagram.com/konzi_quent. Ich freue mich. Konzi Calling, jeden Dienstag, überall, wo es Podcasts gibt.